207. Kapitel Scheidung. Denn ich hasse Scheidung, spricht der Herr, der Gott Israels. Ebenso wie wenn man sein Gewand mit Unrecht bedeckt, spricht der Herr der Heerscharen. So hütet euch bei eurem Leben und handelt nicht treulos. Malachi 2,16. Erst vor einigen Monaten waren Eli und ihre Familie in die Stadt gezogen, wo sie nun in einem Haus in der Friedmannsiedlung wohnten. Eli befreundete sich bald mit Martina, die mit ihr die gleiche Schulklasse besuchte, und kam mit ihr in die Jugendstunde. Es war Markus, der Eli direkt auf ihre Familiensituation ansprach, und sie antwortete: Meine Mutter hat einen neuen Mann geheiratet. Auf kindlich direkte Art fragte Markus gleich weiter: Und warum hat sie einen neuen Mann geheiratet? War ihr der erste nicht gut genug? Eli gab bereitwillig Auskunft: Meine Eltern verstanden sich nicht mehr besonders in letzter Zeit. Mein Papa arbeitete bis tief in die Nacht hinein, was dazu führte, dass mein kleiner Bruder und ich ihn manchmal unter der Woche gar nicht zu Gesicht bekamen. Meistens war Papa nur am Wochenende da und spielte mit uns, wenn er einmal die Zeit dazu fand. Mit Mama unternahm er gar nichts mehr. Sie wiederum sehnte sich sehr nach einem Mann, an den sie sich anlehnen konnte, der sie unterstützte, der für sie da war. Anscheinend war aber meinem Papa anderes wichtiger. Das behauptet zumindest meine Mama. Markus war noch nicht zufrieden. Aber deshalb muss man sich doch nicht gleich scheiden lassen. Eli nickte und antwortete: Ich weiß, aber meiner Mutter hat es gereicht, und das ließ sie Papa spüren. Meinen Bruder und mich haben sie nicht gefragt, ob wir es eine gute Idee finden, dass sie sich trennen. An einem Samstagmorgen kamen meine Eltern zu mir ins Zimmer und teilten mir mit, dass Papa seine Sachen packen würde, und am gleichen Abend war er bereits gegangen. Er weinte. Es musste ihm sehr wehgetan haben. Auch Mama weinte. Sie weinte sogar noch, als wir alle im Bett waren. Und trotzdem ließen sie sich scheiden. Paula hörte die große Frage in Elis Worten und versuchte darauf einzugehen. Eli, ich kann mir gut vorstellen, dass deine Eltern sehr traurig waren. Sie sind viele Jahre zusammen gewesen, haben gemeinsam vieles erlebt und vieles erhofft. Sie haben euch in die Welt gebracht und das sicher mit der Vorstellung, euch gemeinsam zu erziehen und gemeinsam zu erleben, was aus euch wird. Als dein Vater die Familie verließ, hörte die gemeinsame Geschichte auf und das tat allen sicher sehr weh. Ich finde es schön, dass dein Vater vor euch weinte. Damit zeigte er deutlich, dass ihr ihm nicht egal seid. Andere Väter gehen einfach und hinterlassen ihre Kinder mit zermürbenden Fragen wie: Hat er mich überhaupt gemocht oder je geliebt? Als Paula bemerkte, dass Eli zunehmend trauriger wurde, meinte sie: Eli, wir müssen jetzt nicht darüber reden, wenn du es nicht willst. Doch, doch, erwiderte Eli, wir können schon darüber reden. Paula, warum lassen sich Leute scheiden? Fragte Moritz. Wieso heiraten sie überhaupt und schmeißen dann wieder alles über Bord? Meine Eltern haben sich auch scheiden lassen. Meine Mama ist einfach fortgegangen, als ich noch klein war. Ich verstehe bis heute nicht, warum sie das getan hat, und mein Vater kann es mir auch nicht erklären. Wie ist das jetzt? Hat Gott ein Problem mit ihm, wo er doch verlassen wurde? Schwierige Fragen. Was waren die richtigen Antworten? Gab es richtige Antworten? Paula versuchte, einige zu geben. Du fragst mich, was Gott zum Thema Scheidung sagt. Ja, das frage ich, antwortete er lächelnd. Nun, Gott ist treu, darum ist er gegen Ehescheidung. Das ist eine Tatsache, die klar und deutlich in der Bibel steht. Wer etwas anderes behauptet, macht sich und anderen etwas vor. Gott hasst Scheidung, weil er ganz genau weiß, was sie anrichtet. Mit einer Ehe gehen nicht nur die Ehepartner einen Bund miteinander ein, sondern schließen diesen Bund zugleich auch vor Gott. Wenn sie kirchlich heiraten, vertrauen sie ihm die Ehe an und geben dabei ihm und einander das Wort, sich gegenseitig die Treue zu halten. Das heißt, es wird ein Bund zwischen Mann und Frau geschlossen, der nach Epheser 5 ein Bild für einen noch viel größeren Bund ist, nämlich für jenen, den Christus mit seiner Gemeinde geschlossen hat, die in der Bibel als Braut bezeichnet wird. Jesus hat sich eine Braut erworben und ist mit ihr einen Bund eingegangen, den er niemals auflösen wird. Jesus wird seiner Braut niemals untreu sein und sich von ihr scheiden lassen. Das heißt, das Wichtigste, was es zur Ehe zu sagen gibt, ist, dass sie ein Bild ist von Christus und der Gemeinde. Eine hohe Berufung. Und weil Gott diesen, seinen Bund niemals brechen wird, sollte auch zwischen seinen Kindern Scheidung kein Thema sein. Ist die Ehe nämlich ein Bild von Christus und seiner Gemeinde, dann lügen wir, wenn wir uns scheiden lassen. Wir sagen im Endeffekt, Christus könnte sich auch eines Tages von seiner Braut scheiden lassen. Das ist, denke ich, der Hauptgrund, weshalb Gott Scheidungen hasst. Scheidung ist eine einzig große satanische Lüge, die die Herrlichkeit des Evangeliums, der Liebe und Treue Jesu vollkommen verzerrt. Inwieweit die Kinder das verstanden hatten, was Paula gerade gesagt hatte, war natürlich fraglich, aber erklärt haben wollte sie es dennoch. Weiter meinte Paula. Über das Thema Scheidung haben sich schon viele Theologen viele Gedanken gemacht, die Bibel dazu studiert und auch miteinander gestritten. Die Linien werden verschieden gezogen, ob überhaupt bzw. ab wann man sich scheiden lassen darf. Für mich ist die Position, dass gläubige Christen sich nicht scheiden lassen sollen, klar erkennbar. Sie sind ganz bewusst einen Bund eingegangen. Wenn sie wirklich gläubig sind und nicht nur auf dem Papier, dann kann mit Gottes Hilfe ein Weg zueinander gefunden werden. Gefühle, Vertrauen und Sicherheit können wieder zurückkehren, wenn man sie willkommen heißt. Wenn es nicht zu einer Scheidung kommen soll, braucht es die Lehre des Wortes Gottes und die Leitung des Heiligen Geistes als Ratgeber, der hilft, es in der bestimmten Situation richtig anzuwenden. Dazu sind auch verständige, einfühlsame Seelsorger wichtig und vor allem Gebet, damit dem Betroffenen vor Gott klar wird, was dran oder eben nicht dran ist. Wie zum Beispiel Vergebung und Erneuerung statt Härte und Kälte. Aber viele lassen sich ja gar nicht mehr kirchlich trauen. Sie gehen nur noch zum Standesamt. Dann müsste es Gott bei ihnen im Grunde doch egal sein, wenn sie sich scheiden lassen, oder? Überlegte Anita. Im ersten Moment könnte man das denken, erklärte Paula, aber man irrt sich. Ein Vertrag sollte nicht leichtfertig aufgelöst werden. Wer eine Abmachung trifft, sollte sich vorher gut überlegen, was er eigentlich tut. Die Problematik der hohen Scheidungsquoten beginnt bei der falschen Erwartung. Die Einstellung, viel zu geben und eine Ergänzung zu bekommen, um eine Einheit zu erleben, wird durch den Gedanken an "Ich will glücklich werden" ersetzt. Wenn die Erwartung vorhanden ist, dass die Ehe dazu dient, mich glücklich zu machen, dann ist das Scheitern schon vorprogrammiert. Zu viele treffen voreilige Entscheidungen. Hinzu kommt die Nachlässigkeit bei der Pflege der Beziehung. Wer investiert heute noch in seine Ehe? Viele handeln rücksichtslos, wenn es um das eigene Ego geht. Ein weiterer Grund, weshalb es zu so vielen Scheidungen kommt, ist, dass die Menschen immer seltener gewillt sind, für etwas zu kämpfen. Es ist ihnen alles zu anstrengend. Es ist anstrengend, sich vor dem Heiraten gut zu überlegen, wen ich heiraten werde. Es ist anstrengend, auf den richtigen Partner zu warten. Es ist anstrengend, an der Ehe zu arbeiten und professionelle Hilfe in Anspruch zu nehmen, wenn der Hut brennt. Und es ist zu mühsam, bei Problemen nicht das Handtuch zu werfen, sondern die Beziehung zu retten. Wie viele Paare hätten ihre Ehe retten können, hätten sie die Hilfsangebote von Gemeindeleitung und professionellen Helfern in diesen schwierigen Zeiten in Anspruch genommen. Mancher wäre wieder zur Besinnung gekommen, hätte er sich zwar die fehlenden Gefühle für seinen Ehepartner oder die vorhandenen Gefühle für einen Dritten eingestanden, aber nicht danach gehandelt. Sobald jemand fremd geht, wird es um vieles schwieriger, die Ehe wieder ins rechte Lot zu bringen. Dieses Problem wird bereits im Alten Testament erwähnt. Damals wie heute war das alles andere als erlaubt. Gott möchte, dass wir selbstlos lieben lernen und auch um unsere Ehe kämpfen, wenn es schwierig ist und man die Liebe nicht mehr fühlt. Er möchte, dass wir Frieden gewinnen. Aber den hat man nur, wenn beide mitmachen, erklärte Oliver wahrheitsgemäß. Aber manche Probleme sind einfach zu groß, als dass man sie lösen könnte, bemerkte Conny. Diese Meinung vertrat Paula nicht. Nur weil man sich mit großen Problemen konfrontiert sieht, heißt das noch lange nicht, dass man aufgeben muss. Gott ist größer als das größte Problem. Aber das müssen beide Ehepartner wissen und beherzigen, damit Gott helfen kann. Viele sind jedoch ohne jede Hoffnung, wurde sie von Eli unterbrochen. So ist es leider. Viele haben die Hoffnung auf bessere Zeiten verloren und finden den Weg nicht mehr zueinander. Und was ist dann? Ist Gott dann böse auf die betroffenen Personen? Fragte Eli weiter. Ob er böse ist, weiß ich nicht. Ich wage es nicht, seinen emotionalen Zustand zu beurteilen. Aber ich weiß, dass er deutlich sagt, dass Ehebrecher das Reich Gottes nicht erben werden. Wer die Ehe bricht, und sei es nur in Gedanken, muss das vor Gott und Betroffenen schnellstmöglich in Ordnung bringen. Stille war im Raum, bis Markus sagte: Aber das bedeutet ja, dass enorm viele Menschen nicht in den Himmel kommen. Ja, Markus, genau das bedeutet es. Aber das wissen wir sowieso. Denn die Unzucht und das Ehebrechen gehört zu den Dingen, die man auf dem breiten Weg tut. Ihr kennt doch die Bibelstelle aus dem 7. Kapitel des Matthäus-Evangeliums. Geht durch das enge Tor. Denn das weite Tor und der breite Weg führen ins Verderben und viele sind auf diesem Weg. Viele Menschen haben keine Skrupel davor, Unzucht zu treiben und sich scheiden zu lassen. Sie fürchten sich vielleicht vor einem Rosenkrieg und den Umständen, die eine Scheidung mit sich bringt, zum Beispiel die Traurigkeit der gemeinsamen Kinder. Aber ob Gott dafür oder dagegen ist, das interessiert die wenigsten. Aber wie ist es mit Christen, die sich scheiden lassen? Kommen sie in die Hölle? Das ist eine wichtige Frage, Bernhard. In Römer 8, 38 und 39 steht: Ja, ich bin überzeugt, dass weder Tod noch Leben, weder Engel noch unsichtbare Mächte, weder Gegenwärtiges noch Zukünftiges, noch gottfeindliche Kräfte, weder Hohes noch Tiefes, noch sonst irgendetwas in der ganzen Schöpfung uns je von der Liebe Gottes trennen kann, die uns geschenkt ist. In Jesus Christus, unserem Herrn. Ein wiedergeborener Christ verliert nicht sein Heil, wenn er sich scheiden lässt. Gott vergibt auch diesen Fehler, wenn er von den Betroffenen vor ihm erkannt und bereut wird. Paula fuhr fort: Ich habe gehört, dass wenn ein Ehepartner schon zu 60% nicht mehr an die gemeinsame Zukunft glaubt, die Ehe fast nicht mehr zu retten ist. Die Scheidungsquoten zeigen ein klares Bild. Es mag wirklich kaum jemand mehr für die bedrohte Ehe kämpfen. Aber die Verführungen locken an allen Ecken, warf Merle ein. Mich wundert es nicht, dass so viele Ehen in die Brüche gehen. Mich auch nicht, Merle. Und dennoch sagt Gott, dass er in den Schwachen mächtig ist. Ich kenne ein Ehepaar, das wieder zueinander gefunden hat, obwohl der Mann lange Zeit eine Freundin gehabt hatte. Er löste letzten Endes die Beziehung mit der anderen Frau auf, bereute seine Sünde und bat seine Frau um Vergebung. Und sie verzieh ihm. Sie hat meinen höchsten Respekt. Ich weiß nicht, ob ich das könnte. Der Mann ist erst vor kurzem gestorben. Nach dem Ehebruch hielt die Ehe noch weitere 22 Jahre. Gut, aber was würdest du tun, wenn dein Mann dich schlagen würde, wenn er fremdgehen oder dich nicht mehr lieb haben würde? Martina sah Paula herausfordernd an. Sie hatte bemerkt, dass Paula vorhin eine Unsicherheit in den Raum gestellt hatte, als sie meinte, sie wisse nicht, ob sie ihren Mann zurückhaben wollte, würde er fremdgehen. Paula überlegte lange, bis sie antwortete: Jetzt gerade könnte ich mir nicht vorstellen, dass ich ihn zurücknehmen würde. Aber sag niemals nie. Gott vermag es, auch die größten Verletzungen zu heilen. In der Ehe nicht zu bekommen, was wir meinen zu brauchen, ist meiner Meinung nach kein Scheidungsgrund. Selbst Ehebruch ist nicht per se ein Scheidungsgrund, sogar im Wiederholungsfall nicht, wenn Einsicht der Sünde da ist und der Ehebrecher bei seiner Frau bleiben will. Es wäre vielleicht ein Grund zu vorübergehender Trennung, um eine Bereinigung zu ermöglichen und sich der eigentlichen Ziele bewusst zu werden, sowie Hilfe in Anspruch zu nehmen. Dies wäre unter Umständen auch im Fall von Gewalt in der Ehe notwendig. Trennung bedeutet meiner Meinung nach nicht automatisch Scheidung und Scheidung wiederum nicht automatisch Freiheit, sich wieder zu verheiraten. Man kann vor Gott über lange Zeit mitunter bis zum Lebensende gerecht leben, obwohl man getrennt bleibt, solange es nicht zur Scheidung und Wiederverheiratung kommt. Wow, das ist dann aber auch nicht angenehm, begehrte Martina auf. Nein, das ist keine optimale Situation, ganz sicher nicht, pflichtete ihr Paula bei. Aber zur Rettung einer Ehe braucht es immer zwei. Es macht für mich übrigens einen Unterschied, ob der Partner gläubig ist oder nicht. Wenn der Ehepartner nicht gläubig ist, ist das kein Grund, sich scheiden zu lassen. Will der ungläubige Ehepartner jedoch die Scheidung, ist der Christ nicht gebunden. Er darf in die Scheidung einwilligen. Im ersten Brief an die Korinther im Kapitel 7, Vers 15 steht: Wenn sich der ungläubige Partner jedoch scheiden lassen will, mag er es tun. Der gläubige Mann oder die gläubige Frau ist in diesem Fall nicht verpflichtet, an der Ehe festzuhalten. Denk daran, dass Gott euch zu einem Leben im Frieden berufen hat. Aber gehen wir einmal davon aus, dass es dennoch zur Scheidung gekommen ist. Darf denn eine geschiedene Person wieder eine neue Beziehung beginnen? Fragte Conny. Das ist auch eine herausfordernde Frage, bemerkte Paula. Ich kenne einen Fall, bei dem eine gläubige Frau jahrelang von ihrem Mann im Stich gelassen wurde. Irgendwann kam der Zeitpunkt, an dem sie nach vielem Beten die Entscheidung fällte, sich von ihm zu trennen. Und er war einverstanden. Er ließ sie frei, da für ihn die Ehe schon lange tot war. Es fällt mir nun schwer zu sagen, dass sie bis an ihr Lebensende allein zu bleiben hat, wenn sie zuvor wirklich alles in ihrer Macht Stehende probiert hat, die Ehe zu retten. Allerdings sind Ehe und ausgelebte Sexualität keine Grundbedürfnisse des Menschen. Es gibt Situationen, ja ganze Lebensabschnitte, wo man gezwungen wird, ohne Ehe und ohne Sex zu leben. Etwa dann, wenn man keinen Partner findet, im Gefängnis sitzt oder weil man verwitwet ist. Das Leben kann auch ohne Partner bewältigt werden. Aber lustig ist das nicht, meinte Martina in demselben Tonfall wie zuvor. Nein, das ist nicht lustig, bestätigte ihr Paula. Und wie soll man diesen Personen dann begegnen? Fragte Merle. Soll man geschiedene Personen meiden? Von meiden soll gar nicht die Rede sein. Jesus hat sich aller erbarmt, die in Not waren und sich Gedanken machten. Denjenigen, die nicht leichtfertig und unüberlegt den Bund der Ehe auflösten, denen hat man mit Respekt zu begegnen. Auch denjenigen, die sich ohne Gewissensbisse scheiden ließen, haben wir mit Respekt zu begegnen, was jedoch nicht bedeutet, dass wir keine Vorbehalte äußern dürfen. Sünde, was es meiner Meinung nach in so einem Fall war, schön zu reden, sollte keine Angewohnheit von Christen sein. Darf somit eine geschiedene Person nicht mehr in die Gemeinde kommen? Fragte Anita. Ein Mensch darf immer in die Gemeinde kommen, egal was er angestellt hat, aber er muss die Situation mit Gott bereinigt haben. Das Abendmahl sollten nur diejenigen nehmen, die zuvor um Vergebung für ihre Fehler gebeten haben. Lasst mich deutlich Hebräer 13, Vers 4 erwähnen. Die Ehe sei ehrbar in allem und das Ehebett unbefleckt. Denn Unzüchtige und Ehebrecher wird Gott richten. Gott wird denjenigen richten, der nicht mit ihm rechnet. Wer aber seine Vergebung in Anspruch nimmt, den nimmt er an, egal was er angestellt hat. Wenn beide Ehepartner ihre Beziehung auf Gott aufbauen und mit ihm rechnen, muss es zu keiner Scheidung kommen, auch wenn das viele Menschen auf der Welt nicht glauben. Ich glaube an einen barmherzigen, liebenden Vater im Himmel, der unsere menschlichen Grenzen, unser Unvermögen und unsere bewussten Sünden einzuordnen vermag. Aber ich wehre mich dagegen, dass wir Menschen meinen, es spiele keine Rolle, ob wir seine Meinung über die Ehe ernst nehmen oder nicht. Und diese gilt es in erster Linie hochzuhalten, wertzuschätzen, zu predigen und zu leben.